Gürtet euren Händen also. Ich würde gerne über drei Sachen sprechen heute Abend. Die drei Sachen sind thematisch eigentlich nicht verknüpft, aus dem praktischen Erleben allerdings hängen sie sehr wohl zusammen. Der erste Punkt ist mir ein Anliegen, und zwar ein Anliegen der Sprache. Ich habe euch eingangs bzw. am ersten Abend erklärt, dass ich verschiedene Begriffe brauche für die Funktion des Geistes und die Aktivität des Geistes, die der Buddha in seinen Darlegungen mit Sati bezeichnet hat. Einige dieser Begriffe sind einleuchtend und etabliert. Achtsamkeit, der wahrscheinlich etablierteste. Die Qualität der Geistesgegenwart, das ist dabei, sich zu etablieren. Ja. Das volle Gegenwärtigsein meines Geistes für eine Sache. Das trifft, glaube ich, einen großen Teil der Bedeutung dessen, was der Buddha mit Sati gemeint hat. Die Aufmerksamkeit, obwohl technisch nicht ganz korrekt, trifft den Aspekt von Sati, der aufzumerken versteht. Der Begriff Gewahrsein trifft, glaube ich, dieses räumliche, gelassene, offene Gewahrsein, von dem die Beispiele aus den Lehrreden bildhaft sprechen an mehreren Stellen. Ich glaube, der Begriff Gewahrsein ist sehr gut, dieses räumliche, diesen räumlichen Aspekt, nicht zugreifenden Aspekt von Sati zu erklären. Der Begriff, und jetzt wird es ein bisschen sperriger, der Vergegenwärtigung, ist ein Begriff, der hilft, den Aspekt des Sich-Besinnens in Sati herauszuarbeiten. Ja. Etwas in Sati ist fähig, etwas zurückzuholen. Ja. Ihr alle habt gemerkt, dass die Neigung des Geistes ist, bing, aufmerken, an etwas dranbleiben und dann driftet es weg. Es kriegt einen Namen, von dem Namen, vom Namen kriegt es eine Assoziation, von der Assoziation kriegt es plötzlich viele Assoziationen. Und hier hinten wuchert es dann aus, begrifflich. Ja? Was als ein Gedanke begann, ein Bild, ein Geschmack, ein Geruch, ein Klang, hat, sobald es einmal einen Namen hat, plötzlich eine Art Aura, eine begriffliche Aura. Es kriegt begriffliche Ober- und Untertöne. Es beginnt, Erinnerungen abzurufen. Und sehr bald einmal setzt etwas ein, was buddhistische Psychologie Papancha nennt, begriffliches Auswuchern. Und wir haben dann einzelne Assoziationsketten, die je nach emotionaler Befrachtung schnell und mächtig anschwellen oder so langsam versickern. Ja. Wenn sie viel Wucht haben, wenn sie viel emotionale Ladung haben, dann sind es Geschichten. Ja. Dann fühlt sich sofort groß an. Meistens kommt eine Emotion mit. Dieser Prozess hat Sati als direkten Feind. Und um diesem Prozess zu widerstehen, braucht es so etwas wie die Fähigkeit, sich etwas neuerlich zu vergegenwärtigen. Den Atem zum Beispiel. Die Empfindung des Atems, das Kommen und Gehen. Die Erkenntnis, das ist ein Gedanke, das ist eine Emotion. Das ist nur eine Vorstellung in meinem Kopf. Ich möchte, dass ihr diese Begriffe irgendwo für euch im Hinterkopf behaltet. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Geistesgegenwart, Gewahrsein, Vergegenwärtigung. Ein anderer schöner Begriff, es ist dieses Sich-Inne-Werden. Sati bedeutet, dass ich etwas inne werde. Ich merke etwas in tieferer Weise. Etwas beginnt abzusinken in mein System. Ich kriege das Echo von etwas plötzlich in meinen Knochen. Ja. Also dieses Intimere. Sati schafft eine Intimität, eine größere Innigkeit und Intimität mit meiner Erfahrung. Nach dieser kleinen Vorrede, eigentlich zu meinem ersten Punkt. Jetzt, es hat sich aus Gründen, die mir einigermaßen herleitbar sind, und sehr zu meinem Bedauern eingebürgert, dass wenn ich sage, bitte spürt euren Atem und eure Atemempfindungen, dass in jedem Kurs, in dem ich das nicht sage, Leute immer wieder zu mir kommen und mir erzählen, dass sie ihren Atem beobachten. Nun, ich möchte nicht, dass ihr euren Atem beobachtet. Es ist mir ein Anliegen, euch eine andere Beziehung zu eurem Atem vorzuschlagen als jene der Beobachtung. Ich denke, die Beobachtung ist eine sehr löbliche Tugend. Es ist etwas, was hilft in vielerlei Umständen. Ich würde die Fähigkeit zur nüchternen Beobachtung großen Wert beimessen, vor allem im Umgang mit überflutenden Emotionen, mit bedrohenden inneren Verfassungen. Da ist es kostbar, wenn ihr beobachten könnt, wenn ihr sagen könnt, hey, guck mal an, das ist gar nicht mich. Das findet zwar statt, aber das ist nicht meins. Das ist auf der Bühne und ich bin nicht mehr auf der Bühne. Ich kann es nämlich sehen. Und wenn ich es sehen kann, dann bin ich es nicht. Ha, dann bin ich nicht mehr drin. Dieser ganz einfache Kniff, dass ich mir etwas als Objekt vergegenständliche und mich davon abzuheben beginne, diese kleine Distanz zu etwas gewinnen, das ist ganz kostbar. Es ist besonders kostbar bei Dingen, die starken, nennen wir es mal, Dramawert haben. Ja? Meistens Dinge, die etwas zu tun haben mit mir, die sagen, ich bin oder ich habe nie oder ich hatte mal, aber jetzt habe ich nicht mehr oder ich war mal und jetzt bin ich nicht mehr. Oder. Immer ist es mich. Für solche Sachen ist es ganz nützlich, wenn ihr beobachten könnt und sagen, hey, guck mal, ich höre die Stimme, ich sehe, wie es zappelt, ich sehe, wie es ruft, ich höre den Appellcharakter. Es sagt, nimm mich ernst, ich bin wichtig, tu was, sitz hier nicht einfach rum, denk mich sorgfältig durch, vergiss mich ja nicht. Ja, ich weiß nicht, was eure Gedanken sagen, aber meine reden so. Ja, und in solchen Momenten ist es Gold wert, wenn ihr beobachten könnt. Und ihr könnt sagen, ganz gelassen, hey, da zappelt was. Schau mal an. Für solches ist Beobachten super. Aber Beobachten als eine Metapher für die Beziehung zu eurem Atem ist nicht super. Ganz viele Dinge in eurem Leben, die wollen nicht beobachtet werden. Die wollen gespürt werden. Die wollen gehört werden. Die wollen beschnuppert werden. Die wollen tief, tief erfasst werden. Jetzt, wenn ihr, wann immer ich sage, bitte spürt euren Atem, das so übersetzt, dass ihr euren Atem beobachtet, dann ist das, was ich euch vorschlage und das, was ihr tut, etwas anderes. Ich weiß, dass das Wort beobachten, Atem beobachten oder sich selber beobachten oder Witness Consciousness oder Observe oder das Ganze, das ist alles sehr eingebürgert. Aber lasst mich etwas dagegen anwettern heute Abend, weil es ganz vieles von dem, was der Buddha in seinen Bildern von Geistesgegenwart, wie ich sie euch gestern Abend geschildert habe, das hat nicht mit Beobachten zu tun. Das hat mit einer Beziehung zu tun, die konstruiert sich nicht nur über die visuelle Metapher. Beobachten ist eine visuelle Metapher. Durchschauen ist eine visuelle Metapher. Sehen, visuelle Metapher. Erkennen, visuelle Metapher. Ganz vieles, was mit Weisheit zu tun hat, sowohl in buddhistischen Schriften als auch in unserer Kultur, bedient sich der Metapher des Visuellen. Das ist gut dokumentiert, quer durch die Schriften. Ja? Die Bibel redet sogar von Erkennen, wenn sie meint, dass Mann und Frau sich lieben. Dennoch, lasst uns einmal versuchen, die Beziehung nicht über die visuelle Metapher zu konstruieren, sondern lasst sie uns einmal konstruieren über die Metapher der anderen Sinne, wenn ich mich mit meinem Atem in Beziehung setze. Von den Dingen, von denen ich euch heute Fragen gestellt habe, diese fünf Qualitäten, keine davon ist eine Beobachtungsqualität. Alle diese Qualitäten, ja, Tiefe, Spannkraft, Rhythmus, Tonus, Widerstand, nichts davon wird beobachtet, versteht ihr? Ihr könnt es nicht rauskriegen über Beobachten. Das könnt ihr nur rauskriegen über Spüren, Empfinden, Ertasten, Es braucht eine Beziehung, die sich nicht über das Auge konstruiert. Ich sage euch weshalb, weil das Auge immer eine gewisse Distanz impliziert. Ja. Im Extremfall ist es möglich, dass ihr etwas seht, was euch nicht sieht. Ja. Der äußerste Pol darin ist sicher die voyeuristische Position. Nicht? Wir können etwas sehen, ohne dass es uns sieht. Wir haben nicht notwendigerweise eine Perspektive auf Augenhöhe etabliert, wieder eine Augenmetapher, wenn wir nur Sehende sind. Ja. Vergleicht das einmal mit einer Beziehung, die sich über Berührung etabliert. Ja. Wenn ich einen Menschen berühre, dann berührt mich dieser Mensch unweigerlich auch. Ja. Ich bin diesem Menschen sofort spürbar, so wie ich ihn spüre, spürt er oder sie mich. Da ist einfach über den Sinn selber bereits eine Gleichwertigkeit etabliert. Bei meinem Auge ist dies in keinem Fall so. Es kann so sein, ich kann jemandem in die Augen schauen und diesem Menschen begegnen. Dann kann das sehr innig, intim sein. Aber oft ist es so, dass wir uns von visueller Erfahrung leichter distanzieren können. Beim Geruch ist es noch dramatischer. Es ist leichter, sich visuell von etwas zu distanzieren, als olfaktorisch über eure Nase. Aus verschiedenen Gründen. Eine davon ist, dass unser Geruchszentrum etwas tiefer im limbischen System sitzt und etwas älter ist. So, es ist ein bisschen mehr verdrahtet, verzeiht. Die Neurologen unter uns mögen verzeihen, meine laienhafte Schilderung. Ja. Es ist ein älterer Sinn, historisch, unser Geruchssinn, als unser Gesichtssinn, wenn ihr so wollt. Und Dinge, die uns im Geruch begegnen, gegen die haben wir weniger Möglichkeiten, sie zu filtern oder uns zu distanzieren. Die Sprache redet davon. Wir können jemanden nicht riechen. Das bedeutet eine tiefere viszerale Abneigung. Ja. Wenn wir jemanden nicht sehen können, dann heißt das heißt etwas sehr anderes, als wenn ich jemanden nicht riechen kann. Also denkt euch, wie wir in Beziehung treten mit uns selbst, ist wichtig. Und Sprache konstruiert Beziehung. Einer der großen Beiträge von feministische Forschung ist diese Erkenntnis, dass die Art und Weise, wie Sprache funktioniert, auch wenn sie nur als Konvention deklariert wird, eben doch eine soziale Wirklichkeit schafft. Genauso ist es, wenn ihr eure Beziehung zu eurem Atem über die Metapher des Beobachtens, Sehens, Erkennens, Schauens, Observierens konstruiert, dann ist das eine sehr andere Beziehung, als wenn ihr euch quasi neben euren Atem auf die Bank setzt und spürt, wie es diesem Atem geht. Ja? Wenn ihr quasi in die Welt dieses Atems euch hinablasst und dort, wo es atmet, spürt, wie sich das anfühlt, während es atmet. Ja, das ist eine sehr andere Beziehung. Es ist wichtig, dass wenn ihr mit euch in Beziehung tretet und meditiert, dass ihr über solche Dinge nachdenkt. Wenn wir nicht über solche Dinge nachdenken, dann werden wir einfach quasi die Metaphern, die wir übernommen haben und unhinterfragt einsetzen, dann werden wir die mittrainieren. Ja. Das ist ein großes Problem. Ich gehe seit vielen Jahren und bemühe mich, Meditationsübungen zu unterrichten. Und es gibt viele Begriffe für Meditationsübungen. Es gibt ganzen Jargon dazu. Ja, man könnte sich in Pali unterhalten. Ich sage euch, es gibt nichts Besseres, um sich misszuverstehen, als wenn ein Haufen Leute sich Pali-Begriffe angeeignet haben, alle auf ihre eigene Weise, und sich dann vermeintlich geklärt in dieser Terminologie über ihre Erfahrung unterhalten. Und alle meinen was anderes damit. Nichts ist mir unheimlicher als das. wenn ich mit euch über Meditation geredet habe, dann werdet ihr merken, dass mich nicht das Pali dafür interessiert, obwohl ich einen großen Respekt und Wertschätzung für diese Überlieferungstradition habe. Mich interessiert, was ihr beschreibt, was ihr macht, was ihr erlebt. Weil mich eure Beschreibung in euren Worten viel mehr informiert darüber, was ihr tut. Wenn ich frage, macht ihr Anapanasati und ihr sagt, ja, ich mache Anapanasati, dann weiß ich nicht, was ihr macht. Ja. Dass ihr euren Atem knödelt und presst und jedes Mal, wenn es nicht klappt, ihr euch in der schrillsten Tonlage eurer schimpfenden Mutter selber beschimpft, das kriege ich nicht mit, weil ihr sagt mir nicht, dass ihr das tut. Ihr sagt mir, ich mache Anapanasati, ich mache genau, was du sagst. Ja. Und wir haben uns nicht verstanden. Ich habe nicht gelernt, was für eine Beziehung ihr mit euch etabliert. Dass ihr ein wüstes, mütterliches Introjekt bestärkt und euch Stunde um Stunde am Tag in die Ohren herrscht, ja, und gestreng seid mit euch und fürchterliche Sachen tut, ja, für die ihr eurem Therapeuten viel Geld geben müsst, damit er sie euch austreibt. Und ihr kommt dann hierher und ihr tut es einfach 10 Stunden am Tag. Das ist nicht Anapanasati, egal wie wir das nennen. Also, bitte denkt darüber nach. Denkt darüber nach, wie ihr mit euch umgeht. Was ist das für ein Raum, wo ihr euch begegnet, wo ihr euren Atem begegnet? Ist das wirklich ein Spüren? Man kann hier sitzen, ich spüre 2-3 Mal einschnaufen und dann, okay, das war der Atem und dann habe ich so, kriege ich so eine weiße Visualisation, ja, wieder was aufsteigt und rein und raus geht und ich bin längst nicht mehr bei meinem Atem, ich bin irgendwie einer Fantasie, die ich irgendwo mir angelesen habe. Das ist nicht eine Beziehung zu meiner Atemerfahrung, das ist eine Beziehung zu einer Vorstellung in meinem Kopf, die ich jetzt weiterpflege. Das ist etwas sehr anderes. Der Geist ist voller Tricks und es ist wichtig, dass ihr ihm den Puls nehmt. Es ist ein wunderbares Wesen, dieser Geist. Verführbar, manchmal verrückt wie ein Affe und erleuchtungsfähig. Ja. Alles ist möglich. Es ist wichtig, dass wir uns orientieren, was geschieht und wie wir in Beziehung treten zu den Vorgängen, zu dem, was da drin geschieht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu ist es wichtig, dass ihr euch klar werdet, wie ihr denkt über eine solche Beziehung. Was ihr insgeheim denkt, was ihr machen müsst, damit eine Meditation gut ist. Wie es wäre, wenn es gut wäre. Ja. Wo ihr euch situiert, wenn ihr beginnt zu meditieren. Das sind wichtige Fragen für jede Beziehung. Nicht zuletzt für die, die zu eurer eigenen Atemerfahrung und damit natürlich zu eurem Umgang mit eurem inneren Erleben. Der Buddha, das ist mein zweiter Punkt für heute Abend, der Buddha geht in seiner Darlegung zur Herbeiführung von Geistesgegenwart davon aus, dass es Sinn macht, 4 grobe Bereiche zu unterteilen. Der Buddha geht davon aus, dass ein Ereignis in eurer Erfahrung, ja, ein Ding, ein Klang, eine Idee, eine Körperempfindung, ein Geruch, ein Geschmack, ein Ereignis in eurem Erleben immer verschiedene Aspekte hat. Jedes solche Ereignis hat einen Aspekt, der ist somatisch. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber jeder Gedanke hat eine somatische Komponente. Es gibt Gedanken, bei denen ist es ganz, ganz deutlich. Ja. Ihr denkt ihn und euch sinkt das Herz. Ja. Buchstäblich, der Tonus im Körper ändert sich. Manchmal ist es nicht so offenkundig. Manche Gedanken erweitert sich die Brust. Sei Shonagon, eine gelangweilte Hofdame des 11. Jahrhunderts in der Heian-Periode Japans, berühmt für ihr Kopfkissenbuch, hat eine Listenmanie, eine wirkliche Textbuch-Listenmanie gehabt. Und eine ihrer Listen ist die Liste der Dinge, die das Herz höher schlagen lassen, bei bloßer Nennung. Ja. Da hat jemand etwas verstanden über die somatische Wirkung von Gedanken. Ja. Und hat das nahtlos in ihre Listenmanie eingebaut. Ja. Also, ein Gedanke hat eine somatische Komponente. Irgendwo im Körper lässt sich etwas spüren zu diesem Gedanken. Ein solcher Gedanke hat unter einem anderen Blickwinkel eine Komponente von Lust oder Unlust, Wohl oder Unwohl. Ja. Wenn ich euch heute gebeten habe, auf die Qualität eurer Meditationsablenkungen zu achten, ob ihr euch ablenken lasst von angenehmen oder von unangenehmen Dingen, körperlichen oder geistigen Dingen, dann war das eine Frage nach dieser Lust-Unlust-Komponente. Dieser Gedanke, der gibt mir ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, der ist mir behaglich oder unbehaglich. Das Wort dafür in der Satipatthana-Darlegung heißt Vedana und es gibt keine gute Übersetzung dafür. Es ist eine groteske Situation. Wir wissen ganz genau, was es bedeutet und wir haben keine wirklich taugliche Übersetzung dafür. Ein paar Leute, ich zähle mich dazu, übersetzen es mit Gefühlstönung. Mit Absicht ein sperriges Wort, das wir nicht mit einer Emotion und nicht mit einer Empfindung verwechseln sollen. Empfinden ist das, was der Körper tut. Emotionen ist das, was das Herz hat. Eine Vedana ist eine Lust-Unlust-Erfahrung und die geht ganz schnell. Die Türe geht auf, es zieht ein bisschen, es wird kühl und mir ist gerade einen Moment lang unlustig, ich mag es nicht. Das ist keine Emotion, das ist kein Gedanke, das ist eine spontane, reaktive Geschichte auf eine Sinneserfahrung. Manche Gedanken kommen hoch und die geben euch ein helles oder ein dunkles Gefühl. Ein weiterer Aspekt meines Erfahrungsereignisses ist, sagen wir mal von unten, eine Emotion. Oft geht es so, Körpereindruck, Bewertung dieses Körpereindrucks als angenehm, unangenehm. Unangenehme Eindrücke werden oft mit negativen Emotionen besetzt. Wenn es unangenehm ist, mag ich es nicht, ich möchte, dass es aufhört. Wenn es nicht sofort aufhört, werde ich ungeduldig, unwillig, mürrisch. Wenn es länger anhält, niedergeschlagen, deprimiert und so weiter, lethargisch. Diese hier kann ich nicht ändern, wenn sie stattfinden. Ich kann mir einfach eingestehen, ob sie stattfinden, ob sie angenehm oder unangenehm sind, aber ich kann nicht entscheiden, dass etwas Unangenehmes angenehm ist. Das ist wichtig. Es ist nicht eine Frage meines Willens. Es ist die Kausalität, die psychologische Kausalität läuft so, dass zu dem Zeitpunkt, wo das auftaucht, das angenehm oder unangenehm, das ist eine völlig amoralische Qualität, kann ich nicht wählen, ob es stattfindet. Ich kann nur wählen, ob ich es mir bewusst eingestehe. Wie ich mit dem umgehe, kann ich sehr wohl wählen. Ja? Also da, wo die emotionale Resonanz reinkommt, dann, da habe ich sehr wohl einen massiven Einfluss. Es gibt keinen Grund, dass etwas Unangenehmes mir Gereiztheit hervorrufen soll. So kühn das klingen mag. Es ist durchaus möglich, unangenehme Erfahrungen zu machen, ohne genervt zu sein. Eine vierte Komponente meines Erfahrungsereignisses ist, dass dieses Ereignis ein kognitives Häubchen hat, ja, wenn ihr so wollt, oder? Hätte ich das klüge gemacht, dann wäre das der Unterbau der Kognitive. Ja. Es hat einen Titel, es hat etwas im Etikett, es steht etwas in der Text- oder Kommentarzeile. Ja. Dies ist ein Luftzug. Wie heißt die Kuh, die Tür nicht zugemacht hat? Oder, sollte man verbieten? Oder? Versteht ihr? Es kommt eine Begriffszeile, es kommt eine Aussage. Jetzt, der Buddha geht davon aus, dass alles, was wir erfahren, diese vier Aspekte hat, jedes Ereignis. Wo genau wir drauf anspringen, das können wir wählen. Wenn wir nicht geübt haben zu wählen, dann werden wir auf die Textzeile springen. Das ist, was man uns antrainiert hat. Ja. Unsere Kultur funktioniert so, dass wir gute Noten kriegen für kognitive, assoziative, korrelative Prozesse. Ja. Wir trainieren den Benennungsfimmel. Das ist, was uns weiterbringt. Wir können uns mit Hilfe unserer Gedanken und unserer verbalen Tätigkeit in die Welt hinaus projizieren. Also, diese vier scheinen einigermaßen, ja, die gruppieren sich so. Das Ding selber hat alle vier. Wir können wählen, unter welchen Blickwinkel wir mit dem Ding uns abgeben. Das ändert nichts daran, dass das Ding alle vier behält. Ja? Es ist nicht so, dass wir die Welt versuchen, nur auf Körperempfindungen zu reduzieren. Selbst wenn sich das nach ein paar Tagen Meditationsanweisungen so anhören mag oder so. Ich habe nichts grundsätzlich gegen Gedanken. Ich finde Gedanken an sich ganz nützlich. Ja. Es ist nicht so, dass ich aus einer persönlichen Abneigung gegen kognitive Tätigkeit euch das auch zu vergraulen versuche. Das ist nicht mein Ehrgeiz. Es ist lediglich so, dass wir unglaublich viel Ermutigung kriegen, zu denken, Gedanken zu fassen, Vorstellungen auszubilden und zu prägen und uns diese assoziativ verkettend ins Endlose zu vermehren. Es ist sehr viel schwieriger, einfach bei Körperempfindungen zu bleiben, dem somatischen Aspekt meines Erlebens. Das ist leicht, wenn es besonders angenehm, besonders lustvoll ist, dann ist es leicht, im Körper zu sein. Es ist notgedrungen möglich, im Körper zu sein, wenn es schrecklich wehtut, dann sind wir auch dort. Aber zwischen angenehm und Schmerz gibt es ein riesiges Spektrum, in welchem wir unseren Körper liebend gerne verlassen. Um einer kleinen Idee willen, einer kleinen Unterhaltung, der netten Umgebung, der netten sozialen Pflege. Ja. Wir sind nicht sonderlich interessiert, mit Körperempfindungen zu verweilen, wenn sie ein bestimmtes Maß an Intensität unterschreiten. Ja. Dann langweilt es uns einfach. Ja. Wie faszinierend ist der Geschmack der Zunge in meinem Mund? Ja. Ja, es zieht den Eskimo nicht vom Schlitten. Ja, als Intensität oder als außerordentliche Erfahrung. Es hat einen gewissen so fast unappetitlichen, exotischen Wert, sich das mal überhaupt klar zu machen. Ja. Aber im Wesentlichen ist es nicht etwas, womit ich tagelang zubringen möchte. Ja. Auch nicht als Übung, wenn ich ehrlich bin. Also ganz vieles unserer hausgewohnten Neigung, wie wir Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit einsetzen, geht weg vom Körper zum Kopf, zum kognitiven Aspekt. Wir denken uns was. Manchmal bleiben wir auch ganz stark bei den Emotionen. Emotionen geben uns unweigerlich ein Gefühl intensiven Erlebens. Emotionen sind ihrer Natur nach immer bildschirmfüllend. Ja? Wenn ihr drin seid, hält es ewig. Ja? Solange es läuft, ist es Rand zu Rand. Ja? Das ist der Kick von Emotionen. Wenn ihr Angst habt, dann ist es so, wie wenn ihr zweijährig seid. Ja? Ihr verliert das Zeitgefühl. Etwas in euch geht an einen Ort, in dem ihr genau das tut, was damals geholfen hat. Habt ihr gewusst, dass das eine der ersten formativen Erfahrungen ist, das, was uns hilft, Angst zu bewältigen? Ja. Entwicklungspsychologisch sehr, sehr dramatisch. Die Technik, die euch schon von frühester Kindheit an geholfen hat, mit Angst umzugehen, die prägt euch ganz stark. Emotionen, ihrer Natur nach am stärksten flutende Emotionen sind sicherlich Angst, Zorn, Depression. Lust kann auch stark sein, aber es ist weniger so bedrohlich in seiner Überflutung, denke ich, als Angst oder Zorn oder Depression. Jetzt jede dieser Emotionen hat als implizite Botschaft die Message, ich werde größer und größer und stärker und du verschwindest. Ja. Deshalb haben Emotionen eine solche Macht in unserem Leben. Sie sind das sprichwörtliche Salz, ja, wenn sie einigermaßen runtermoduliert sind, dann mögen wir, gibt uns Emotionalität ein Gefühl von Vitalität, ein Gefühl von zweifellos Würze, ein Gefühl von, es schmiert unsere Beziehungen, wenn ihr so wollt. Aber Emotionen können immer auch anspringen, sich aufblähen, können uns überfluten, können einnisten und bleiben. Ja. Und wir nehmen sie sehr ernst. Egal, was ihr von Emotionen denkt, ich bin sicher, ihr nehmt Emotionen ernst. Auch wenn ihr eine üble Meinung von ihnen habt, ja, wenn ihr mehr für sachlichen Diskurs seid oder für heuristische Tabellen oder Algorithmen, ich bin sicher, ihr werdet Emotionen ernst nehmen. Es ist in der Natur unserer Hirnarchitektur, dass Emotionen werden ernst genommen, vor allem starke Emotionen. Wir haben ein paar Tricks gelernt, wie wir mit Emotionen umgehen können oder bemühen uns, mit ihnen umzugehen, aber wenn es hart auf hart geht, dann kann unser Menschenhirn so viel mehr Angst erleben, als dass es vernünftig auf diese Angst einwirken könnte. Ganz neurologisch ist es einfach so, dass die neuronalen Verdrahtungen von eurer Amygdala nach vorne in euer Frontalkortex besser sind als die von vorne nach hinten. Ja? Es ist einfach so, dass die Röhren sind nicht gleich groß. Und wenn es wirklich flutet, dann könnt ihr gegen das mit ein bisschen Ausbildungsintelligenz und angetunter Vernunft nicht ankommen. Nicht während es voll läuft. Das ist einfach so, wie wir verkabelt sind. Aber das ist nicht immer so. Oft sind unsere Emotionen nicht in einer solchen Verfassung und wir können sehr wohl etwas tun. Wir können merken, dass das eine Emotion ist. Und das ist die erste Aufgabe, die die Satipatthana-Darlegung uns eigentlich ans Herz legt. Merkt, in welchem Bereich eure Aufmerksamkeit jetzt gerade ist. Ist das eine Körpererfahrung? Ist das eine Emotion? Ist das eine Lust-Unlust-Erfahrung? Ist das eine Vorstellung oder eine begriffliche Qualität, mit der ich es hier zu tun habe? Allein dieses zu unterscheiden ist von großem Wert. Einfach zu wissen, jetzt gerade tut mir mein Knie weh. Und das ist eine Erfahrung. Und weil mir mein Knie weh tut, bin ich verärgert. Das ist eine zweite. Da sind wir schon in einem anderen Kanal. Und weil ich jetzt schon seit 3/4 Stunden verärgert bin, bin ich deprimiert, weil ich denke, ich meditiere seit 30 Jahren und es nützt immer noch nichts. Ich bin immer noch verärgert, wenn es ein bisschen weh tut. Das sind drei verschiedene Sachen. Eine Körpererfahrung, eine Unlusterfahrung und dann zwei Emotionen draufgepackt hinterher. Es ist nicht notwendig, dass ihr das ganze Programm durchhüpft. Es wäre durchaus möglich, die Körpererfahrung einfach zu belassen. Vielleicht ist sie unangenehm, dann nehmt ihr die unangenehme Körpererfahrung noch, das Unangenehme daran noch hinzu. Und dann ist es möglich, gegenwärtig zu bleiben beim Umstand, dass etwas unangenehm ist. Es gibt kein Gesetz in der Welt, das euch befiehlt, ärgerlich zu werden darüber oder traurig, dass ihr immer noch ärgerlich seid. Das ist nicht ein Gesetz. Es ist durchaus möglich, wenigstens die letzten beiden zu parken. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist eine Qualität, die nennt sich nicht reagieren. Nicht inszenieren. Ich gegen mein Knie. Ich gegen den Schmerz. Sobald ich in diesen Konfliktmodus gehe, wird es hart. Erstens, man nimmt der Schmerz zu. Der Schmerz liebt Aversion. Schon gemerkt? Ja. Wenn ihr aus irgendeinem kleinen, harmlosen Ziehen in eurem Knie eine richtig infernalische Erfahrung machen würdet, hasst sie. Geht auf sie los. Bekämpft sie. Ja. Legt wirklich Feindseligkeit in eure Achtsamkeit. Geht rein, ganz sacht, pirscht sie an und sagt, ich hasse dich. Ja. Schaut, was passiert. Ja. Wir werden mitkriegen, was passiert. Das ist nicht schwierig. Also, das Erste, was uns, denke ich, in dieser Aufgabe angetragen ist, ist die Unterscheidung dieser vier, ich nenne sie Kanäle, ich bin ein bisschen salopp und ich rede so von Fernsehkanälen. Kanal 1, Körper, Kanal 2, Lust, Unlust, Kanal 3, Emotion, Kanal 4, Bild, Text, Vorstellung. Ja. Kommentarzeile. Das ist ein bisschen simplistisch, das tut der Übung des Buddha nicht ganz gerecht werden, aber es tut dem Rohmaterial, mit dem ich es zu tun habe, in diesen vier Bereichen, völlig Gerechtigkeit. Das Rohmaterial in Bereich 1 ist Empfindung und Spürqualität, das Rohmaterial in Kanal 2 ist Lust und Unlust. Da gibt es auch noch eine dritte, neutrale Form davon, nicht nur Lust und Unlust, dazu gleich ein bisschen mehr. Kanal 3 hat als Rohmaterial im Wesentlichen Formen von Willen, Willensimpulsen. Das klingt so neutral, Willensimpuls, aber damit ist Abneigung und Zuneigung drin, damit ist Wunsch, Sehnsucht drin, damit ist Aversion und Aspiration drin, damit ist Absicht und Entscheidung drin. Ja? Das sind alles Willenskomponenten, alles intentionale Qualitäten. Wie ihr das erkennt, ohne Philosophiestudium, das ist einfach. Es will was, es hat eine Richtung, es schießt irgendwo in eine Richtung. Das ist, was Intentionalität tut. Es richtet den Geist, es bewegt auf eine bestimmte Richtung hin was. Das ist ein Hauptaspekt in diesem dritten Kanal. Es ist nicht gelassen, daran lässt es sich erkennen. Manchmal ist es eine diffuse Rastlosigkeit. Ja. Es zappelt in alle Richtungen. Manchmal kriegen wir das ganz physisch übrigens. Manchmal ist es so ein plagendes, sehnendes, weinerliches. Manchmal ist es ein rabaukenhaftes Wüsten, so sich aufblustendes. Ja. Jetzt noch eine Minute und er hat sich immer noch nicht geschlagen, diese Glocke. Ja. Ja. Das ist eine typische Stimmung. Das Rohmaterial des vierten Kanales ist begriffliches, diskursives Denken und Bilder, Vorstellungen. Ja, also diese vier Rohmaterialien lohnt es sich, sich wirklich zu veranschaulichen. Wenn ihr da sitzt mit euch, wenn euch etwas widerfährt, wenn ihr in einer Verfassung seid, klärt, ist das eine Empfindung? Ist das Lust und Lust? Ist das eine Stimmung? Ist das Denken oder Vorstellung? Das sind ganz nützliche, nüchterne Unterscheidungen. Damit zerhackt ihr nicht eure Welt in vier Haufen sozusagen. Ja, und eine davon ist der Gute. Das ist nicht die Idee. Diese vier Qualitäten sind alle nominale Qualitäten. Insofern das Ereignis in eurem Erleben diese vier immer haben wird. Die Frage ist, wo ist eure Aufmerksamkeit? Für manche Dinge ist es sinnvoll, im Kanal 1 zu bleiben, während unsere Neigung uns eigentlich eher anhält, in Kanal 4 zu sein. Bei Emotionen ist es ein Klassiker. Wenn ihr wütend werdet, dann ist das Erste, was passiert, Wut ist eine unangenehme Körpererfahrung. Nicht. Wisst ihr, wo ihr eure Wut spürt im Körper? Ihr spürt keine Wut? Bedenklich. Ja. Es ist wichtig zu wissen, wo ihr eure Wut spürt. Weil es ist viel leichter, mit Wut umzugehen, wenn ihr sie bei ihrem körperlichen Zipfel packen könnt. Wut ist vergänglich. Nicht nur nette Dinge sind vergänglich. Lasst euch das nicht einreden. Auch nicht so nette Dinge sind vergänglich. Das ist der große Kick. Wenn ihr sie nicht füttert, so eine Wut, das hält nicht sehr lange an. Ja. Ihrer Natur nach kann Wut sich nicht wahnsinnig lange erhalten. Wut braucht Gedanken, braucht Vorstellungen, braucht Erinnerungen, braucht Fantasien. Wenn ihr das alles vorenthaltet, dann hält die nicht sehr lange an. Ihr könnt vielleicht 80 Sekunden lang pochenden Herzens, hart atmend, mit weißen Knöcheln. Aber dann irgendwann mal hört es sehr bald einmal auf. Wenn ihr die wirklich konsequent nicht füttert, dann hält Wut nicht sehr lange an. Wenn ihr sie füttert, dann kann sie sehr lange anhalten. Ja, man kann erst heiß, ja, kann man sich stundenlange Hassfantasien hegen. Und dann kann man sich wochenlang immer wieder kurz in Rage bringen, indem man die richtigen Erinnerungen abgreift. Und dann schließlich kann man für die nächsten 40 Jahre lang eine Art kalten Hass kultivieren, ja, wenn man gelernt hat, das immer so an die Kante zu bringen. Und dann bei richtiger Handhabung könnt ihr von sowas leben. Ja. Ihr könnt euer Magengeschwür daraus basteln, ihr könnt das Leben eures eigenen Geistes verbittern und ihr könnt noch ein paar andere Leute bitter machen ringsum, die euch zugetan sind. Da kann man einiges tun, wirklich konsistent füttert und hasst und wütend wird. Buddhistische Psychologie hält es für das direkteste Ticket in die Hölle. Ja? Wenn ihr den Yama habt mit dem Spiegel der Lebensbereiche, ja, das zottlige Tier, den 5 Totenschädeln für die 5 Lebensaspekte drin und er hält euch den Spiegel so hin und da unten ist die Hölle, dann Hass und Grausamkeit und die Entschiedenheit, diesen Hass zu leben, überall dort, wo sich Gelegenheit bietet und es dieser Welt und diesen Menschen heimzuzahlen mit der größtmöglichen Grausamkeit, das ist der schnellste Weg in die Hölle. Das ist, was Buddhisten denken. Wenn es in die Hölle geht, irgendwie, dann bejahte Grausamkeit, ja? Kultivierter Hass, willkürlicher Ragen. Da müsst ihr nicht erst warten bis nach dem Tod. Das beginnt schon, sobald es einsetzt. Ja? Nach eurem physischen Tod, da machen wir uns mal dann Sorgen. Aber die Hölle, von der ich rede, die beginnt jetzt. Ja? Die beginnt da, wo ihr das bekräftigt, als den Willensimpuls, den ihr umsetzen wollt. Lass mich zurückkehren. Weshalb macht es Sinn, zu trainieren, meine Aufmerksamkeit im Körper halten zu können, wenn doch so vieles in diesem Körper langweilig ist? Es macht Sinn, weil wenn eine Emotion mich erfasst und ich spüre diese Emotion im Körper, ich bin fähig, das Unangenehme dieser unangenehmen Emotion im Körper gegenwärtig zu halten, dann sind die Chancen sehr viel größer, dass diese Emotion sich nicht einnistet, dass diese nicht allzu lange dauert. Wenn ich das nicht kann, dann werde ich versuchen, diese unangenehme Erfahrung im Körper, die mit der Emotion einhergeht, zu vermeiden. 3-mal dürft ihr raten, wie wir weniger fühlen. Ja, was ist der erste Abwehrreflex, wenn wir auf die Welt kommen? Ja, wir halten die Luft an. Ja, wir reduzieren unsere Atmung, wir verkrampfen, ja, unseren Leib und etwas in uns schießt nach oben. Ja, wir denken. Das ist die Technik, wie wir weniger spüren. Zellen können das. Ja, es gibt Zellen, einfachste Zellstrukturen, die krümmen sich. Das ist ein so tiefer Reflex, der ist älter als unser Homo sapiens. Und entwicklungsgeschichtlich ist das unser erster Abwehrreflex, ist Abspalten. Stellt euch vor, ihr seid ein ganz winziges Menschenwesen. Ihr seid total empfindlich und ihr seid total hilflos, weil ihr nicht einwirken könnt. Ihr könnt noch nicht einmal richtig eure Glieder brauchen. Ihr seid sinnenbegabt und ihr habt keinen Einfluss auf die Umwelt. Ihr seid völlig abhängig. Und mütterliche Natur hat es so eingerichtet, dass unter diesen Umständen wir einen Trick haben, um die Intensität unseres Spürens zu reduzieren. Ich habe ihn euch gerade eben demonstriert. Ja? Atem anhalten, Kontraktion und Energie nach innen und nach oben abspalten. Ja? Ich bin zwar da und es tut weh, aber etwas in mir geht weg und geht irgendwo hin, wo es weniger weh tut. Ja? Das ist möglich, bevor ihr kognitive Gedankenzusammenhänge basteln könnt, bevor ihr Begriffe habt. Also, wenn ich ungeübt bin, wenn ich wütend werde, wenn Wut sich schmerzlich anfühlt in meinem Körper, ist die Chance groß, dass die Technik, mit der ich das unangenehme Körperempfinden, das mir Wut verschafft, erträglicher mache, indem ich hier weggehe mit meiner Aufmerksamkeit und unter die Schädeldecke gehe, weil es dort weniger wehtut, weil ich mich von meiner Fühlintensität distanzieren kann. Das klappt. Das Problem ist, dass sobald ich oben unter der Schädeldecke bin, denke ich, ja, etwas von der Energie, die ich hier weggenommen habe, die geht in meinen Kopf, die geht in meine kognitiven Prozesse. Das zeigt sich dadurch, dass mein Denken eine ungeheure Beschleunigung erfährt. Ja. So ein panisches Staccato zum Beispiel oder ein ängstliches Szenarien entwerfen. Was ist die schlimmstmögliche Wendung? Wie wahrscheinlich ist das? Also, was auf einen ersten Blick mir geholfen hat, mir eine unangenehme Erfahrung erträglicher zu machen, indem ich abspalte aus meinem Körper und in einen Kopf gehe, auf einen zweiten Blick verkompliziert es meine Lage, weil es meine Emotion füttert durch Gedanken, durch Vorstellungen. Es lässt mich erinnern an Situationen, in denen Ähnliches passiert ist und Schreckliches ist geschehen oder wäre um ein Haar geschehen. Oder es erinnert mich an meine Ohnmacht, Hilflosigkeit, Impotenz im Umgang mit dieser Erfahrung. Dass ich wie ein dünner, schwarzer Faden werde angesichts dieser Erfahrung und nichts hilft. Ja. Und das füttert meine Emotion. Das stärkt meine Angst. Das exacerbiert meine Verfassung. Ja. Meine Pupillen weiten sich. Ich spüre meine Knie nicht mehr, ich gehe aus meinem Körper raus, ich beginne hier nur noch unter die Schlüsselbeine zu atmen und so weiter. Ganze Reihe von Stressreaktionen, die sich sehr gut dokumentieren lassen. Man sieht sie viel leichter an anderen als an einem selbst. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr ausseht und was ihr tut und wie sich das für euch anfühlt, wenn ihr Angst habt, fragt eure Nächsten, die wissen es wissen. Ja. Das ist der Moment, wo irgendwie wo du eine harte Oberlippe kriegst, ja, oder wo etwas, wo die dünnen Lippen einsetzen, oder wo du diesen leicht angstgeweiteten Blick kriegst, oder, ja. Fragt eure Nächsten, die werden es wissen, auch bei Zorn übrigens, ja. Die werden es besser wissen, vielleicht als ihr. In beiden Fällen, bei Angst, bei Zorn, ist es besonders wirksam, fähig zu sein, den Körperaspekt dieser Erfahrung erfassen zu können und ihm beiwohnen zu können mit eurer Aufmerksamkeit, weil dann hat diese Emotion eine viel größere Chance, sich einfach runter zu modulieren in kürzester Zeit. 3 Minuten in euren verängstigten Bauch hineinatmen wird diesen verängstigten Bauch ruhiger werden lassen und wird eure Angst runter modulieren. Ja. Das ist leicht auszuprobieren. Dasselbe gilt für Wut, dasselbe gilt für Niedergeschlagenheit. Einfach als Beispiel, weshalb es sinnvoll sein kann, zu lernen, die Aufmerksamkeit im Körper zu erhalten, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Ich werde nie vergessen, wie mir meine Freundin erzählt hat, als ich frierend an der Bushaltestelle dastand, die Schultern hochschob und ganz komisch atmete, hat gesagt, atme in deinen Bauch. Ja. Sie hat es auf Schweizerdeutsch gesagt, Schnufi Buch. Und das ist total kontraintuitiv, sowas zu tun. Ja. Weshalb, wenn es unangenehm ist, wenn euch fröstelt, solltet ihr euren Bauch weich machen und eure Fähigkeit zu fühlen intensivieren. Weshalb solltet ihr mehr von etwas abkriegen wollen, was euch nicht bekommt? Das Groteske ist, dass wenn ihr das tut, beginnt es wärmer zu werden. Wenn ihr das tut, wird dieses Frieren erträglicher. Und das ist völlig kontraintuitiv. Und das kriegt ihr nur raus, wenn ihr bereit seid, eure Freundin zu gehorchen oder Experimente zu machen, die sich von dem abheben, was ihr immer tut. Versteht ihr? Mit Schmerz, ich bin sicher, ihr kennt das alle, dass man sich in Schmerz hinein entspannen kann und dass das hilft, obwohl man eigentlich fürchtet, dass es noch mehr wehtut, wenn man sich entspannt. Diese vier Qualitäten, Empfindung als Bereich der Achtsamkeit, Lust und Unlust erleben als Bereich der Achtsamkeit, Emotion, Willensgestaltung, Stimmung, Verfassung als Bereich der Achtsamkeit, dazu gehört auch Konzentriertheit oder Sammlung oder Mangel an Sammlung. Und das vierte Bereich, Kanal 4, das diskursive Denken, die Vorstellung, die Bildfolgen in eurem Kopf. Es ist sehr nützlich, wenn es euch gelingt, diese zu identifizieren. Nicht, um sie gänzlich auseinanderzuhauen, aber um zu wissen, dass eure Aufmerksamkeit jetzt irgendwo stecken geblieben ist, in einer Emotion, die sich erhält, durch das ihr von der Warte dieser Emotion aus zum Beispiel über euch nachdenkt. Das ist ganz einfach. Wenn ihr traurig seid, dann habt ihr traurige Gedanken. Wenn ihr euch erinnert, dann erinnert ihr euch an traurige Sachen, wenn ihr traurig seid. Ihr wollt wahrscheinlich traurige Musik hören und ihr habt gerne ein bisschen abgedunkelt und Herbst ist die angebrachte Landschaft für traurige Verfassungen. Ja. Frühling ist widerlich, also dieses grelle, lebensbejahende, das passt überhaupt nicht so drauf. Also ihr werdet, wenn ihr traurig seid, diese Sachen suchen. Euer Geist, wenn er nachdenkt, wird in traurigen Bahnen kreisen. Er wird an traurige Menschen denken. Er wird an traurige Situationen denken. Wenn ihr wütend seid, das Gleiche. Ihr werdet an Situationen denken, in denen ihr genau von dieser scheinbar selben Person auch wütend gemacht wurdet. Ihr werdet an andere Situationen denken, ohne diese Person, in der ihr auch wütend gewesen seid. Ihr werdet an eure Hilflosigkeit denken angesichts dieser Wut, weil ihr wisst, ihr habt Recht, aber alle wissen, dass ihr wütend seid und alle, die wütend sind, haben nie Recht. Es ist ganz leicht, jemanden, der völlig Recht hat, aber wütend ist, abzuschreiben, weil niemand euch glaubt. Es ist ärgerlich, gerade wenn ihr Recht habt. Diese Erfahrung des Zornigseins wird euch unweigerlich Erinnerungen einspielen an andere Erfahrungen von Zorn, andere Situationen mit diesen Menschen oder meistens sind es ja Menschen, die uns zornig machen, oder Geschichten. Und je älter wir werden, umso mehr Geschichten haben wir. Also das Nachdenken im zornigen Modus wird unweigerlich die Schubladen eures Zorns abgreifen für Material und wird euren gegenwärtigen Zorn füttern. Wenn ihr das eine Weile macht, dann bleibt ihr zornig und ihr wisst gar nicht mehr richtig, warum ihr zornig seid. Weil der ursprüngliche Zorn, der ist längst einem historischen Zorn gewichen, ja, den ihr mittlerweile abgefingert habt in euren Archiven und für den ihr gute Gründe habt natürlich. Und die Empörung, die ihr jetzt spürt, ist eine ganz andere, als die ihr vor 6 Stunden gespürt habt, die ihr längst vergessen habt. Aber mittlerweile habt ihr so viel von dem Zeug intus, dass es eine Art universelles Lebensgefühl geworden ist. Ihr versteht, glaube ich, worum es mir geht. Diese Übung lässt sich auf verschiedene Weise vollziehen. Atmungsachtsamkeit ist eine Grundübung, die ich empfehle, einfach durchzuhalten. Das ist euer Hauptarbeitsplatz. Egal, was ihr macht in Meditationsübungen, haltet quasi ein Standbein bei eurem Atem. Ja. Weil wenn ihr diesen Atem spürt, dann habt ihr eine Mitte, ihr habt einen Rhythmus und ihr habt die Vertrautheit eines Gegenstandes oder vielmehr eines Prozesses, der euch hilft, runterzukommen, runter zu modulieren, in eure eigene Tiefe. Dieser Atem erzählt euch Geschichten über euch. Er erzählt, wie ihr euch fühlt. Ich kann euch versichern, dass der Atemfluss und seine Behinderung irgendetwas zu tun haben mit dem Fluss des Lebens in euren Tagen und Jahren. Ja, dass das Maß, in dem ich meine Atembewegung behindere durch Verkrampfungen oder durch Engen oder durch strategisches Nichtspüren. In derselben Weise wird etwas in meinem Leben nicht fließen oder werde ich behindert oder behindere ich mich. Da gibt es ganz klare Parallelen. Atem ist nicht nur ein physiologisches, interessantes Projekt, wie ich euch, glaube ich, am ersten Abend gesagt habe. Atem ist auch tief, tief symbolisch, seht ihr. Alles in meinem Leben, was mit Glück und Freiheit zu tun hat, hat etwas auch zu tun mit annehmen können und loslassen können. Und das kann ich üben. Mit jeder Atemlänge kann ich üben, annehmen und loslassen. Es gibt nicht einen perfekten Atemzug und damit hat sich's. Ja. Akinjeno, kurz bevor er 50 wurde, fand schließlich seinen perfekten Einatmen und damit war es dann. Ja. Eine glorreiche, perfekte Einatmung, ja, meisterlich zu Ende gebracht und er blieb da. Ja. Wird er kurz darauf kremiert, wenn er da bleibt. Wir alle wissen, diese Sachen haben, die perfektionieren wir nicht, indem wir sie behalten. Und so ist es mit ganz vielen Dingen in unserem Leben. Okay, wir haben Verdauungsstörungen und wir werden vorsichtig essen, aber ihr hört nicht auf zu essen deswegen, für immer. Ihr werdet enttäuscht, gekränkt, verlassen. Ihr hört nicht auf zu lieben deswegen, auch wenn es sich so anfühlt für eine Weile. Wie viel geht weg, wenn wir das tun? Verhungern wegen ein bisschen Durchfall? Das ist grotesk, nicht? Wir alle wissen das. Wir lassen uns wieder ein, vorsichtig, sorgfältig, mit Zwieback und solchen Sachen, aber wir lassen uns wieder ein. Die Alternative zu unserer Verfassung ist nicht einfach das sture Nahrungsverweigern. Und so ist es mit ganz vielen Prozessen in unserem Leben. Wenn ihr lebt und wenn ihr euch öffnet und wenn ihr euch mit Menschen zusammentut und wenn ihr liebt, dann werdet ihr verletzt. Unweigerlich. Ich kenne niemanden, der nicht geliebt hätte, ohne dass er verletzt würde. Einfach nicht. Selbst beim besten Willen. Und zweifellos werdet ihr das auch tun. Also, das sich wieder einlassen, das Loslassen und sich wieder einlassen, ist irgendwo eine tiefe, tiefe, so ein, sagen wir mal, universeller Puls in unserem Dasein. Und atmen kann uns helfen, das zu üben. Mit jeder Atembewegung üben wir dieses. In uns reinlassen und loslassen. Das ist eine tiefe, tiefe Symbolik in diesem Prozess. Deshalb ist die Atemachtsamkeit quasi der Königsweg. Der Buddha sagt, es sei der Weg zur Stillung unserer Gedanken. Das macht ihn, glaube ich, das macht diese Atmungsachtsamkeit, glaube ich, auch sehr universell wichtig und gut. Es gibt andere Formen der Meditation. Ein Aspekt ist sicher, dass wir uns klar werden lernen über, wo wir Lust und wo wir Unlust verspüren. So, wie kleine Entscheidungen passieren, wo wir sitzen, wie viel wir nehmen vom Chicorée oder wie wenig, welche Farben wir wählen, welche Ecke im Raum wir zum Sitzen wählen oder mit wem wir reden, welche Bäume wir angucken und welche nicht. Es gibt laufend kleine Entscheidungen in unserem Alltag und die werden zu beträchtlichen Teilen auf der Basis von Lust und Unlust geführt. Ihr geht in eine Galerie rein, bevor ihr lesen könnt, wie viel das Zeug kostet und bevor ihr lesen, wie die Titel heißen. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr so seid wie ich, zuallererst auf Farbe losgehen. Ja? Wenn ihr blau mögt, dann werdet ihr wahrscheinlich beginnen, die blauen zuerst anzuschauen. Und dann arbeitet ihr euch vielleicht, weil ihr nicht nur Blauliebhaber seid, sondern auch systematisch, arbeitet ihr euch durch. Ja? Aber so der erste Anreiz ist oft Lust oder Unlust. Diese Lust oder Unlust entscheidet in ganz beträchtlichem Maße, wie viel Aufmerksamkeit ich für etwas habe. Weil, Eingeständnis, Aufmerksamkeit ist nicht neutral. Egal, was ihr von eurer Aufmerksamkeit haltet, ich bin ganz, ganz sicher, dass meine Aufmerksamkeit nicht neutral ist. Die möchte Dinge, die ihr angenehm sind. Ich bin sehr viel verfügbarer für Dinge, die mir angenehm sind, als für Dinge, die mir unangenehm sind. Wobei selbst die angenehmen sind mir nicht immer gleich angenehm und sie sind mir überhaupt nicht immer angenehm. Ja? Wenn ihr viel Törtchen esst, dann ist die jeweils letzte, das letzte Törtchen ist weniger angenehm als das jeweils erste. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Törtchen esst, dann werden die anfänglich sehr angenehmen und dann in abnehmendem Maße bescheidene, angenehmen Törtchen zunehmend ekelhaft. Ja? Versteht ihr? Das sind nicht objektive, fixe Größen. Aber das Maß an angenehm ist oft im untrainierten Geist entscheidend dafür über das Maß an verfügbarer Aufmerksamkeit. Jetzt die Konsequenz daraus ist ziemlich tragisch, weil es bedeutet, wenn ich nur für Dinge verfügbar bin mit Achtsamkeit, die mir angenehm sind, und wenn ich nur von Dingen lernen kann, für die ich achtsam bin, dann kann ich nur von Dingen lernen, die mir angenehm sind. Nun haben aber unangenehme Dinge die fatale Neigung, sich zu wiederholen in meinem Leben, in dem Maße, in dem ich nicht lerne, weshalb sie zustande kommen. Und ich habe ein Problem hier, weil meine Lernfähigkeit sich auf meine Achtsamkeit zurückberuft. Achtsam bin ich vornehmlich für Angenehmes. Das Problem mit Angenehmem ist, dass ich nicht alles angenehm haben kann, dass da immer auch wieder Unangenehme reinkommen, von denen ich möglichst nichts wissen will, für die ich nicht achtsam bin, von denen ich folglich nichts lernen kann und die aber immer wieder mehr reinkommen. Versteht ihr? Und ich bin in einem Gehakel drin, einem fatalen Gehakel gegenüber unangenehmen Dingen, die, weil ich sie nicht lerne, immer wieder reindrängen und ich versuche nur die angenehmen zu behalten, weil ich die mag, weil es für die leicht ist, achtsam zu sein. Das Radikale an unserer Übung ist, dass wir sagen, wir bemühen uns, unsere Achtsamkeit zu entkoppeln von diesem angenehm mag ich, unangenehm mag ich nicht, Entscheid. Wir sind achtsam für das, was stattfindet. Fertig. Das ist die Radikalität. Ich bin achtsam, weil es stattfindet, nicht weil es angenehm ist. Das ist, was wir üben. Mit jedem Mal, wo ihr versucht, euren Atem bis zu Ende zu spüren, mit jedem Mal, wo ihr eure Aufmerksamkeit zurückholt zu dem von euch erklärten Meditationsobjekt der Atemempfindung, macht ihr diesen kleinen radikalen Schritt, eine Achtsamkeit zu trainieren, die nicht ihren Kopf nach dem Angenehmen wendet und nicht vom Unangenehmen abwendet. Lass mich enden hier. Bitte nehmt das mit, denkt darüber nach. Es lässt sich leicht bewerkstelligen, das nachzuvollziehen. Überprüft es in eurem Leben. Egal, ob es euch gefällt oder nicht, egal, ob es euch glaubhaft scheint, wenn ich euch das erkläre, wirklich nützlich ist es erst, wenn ihr es für euch selber überprüft habt. Weil was ich gesagt habe, das habt ihr in 2-3 Wochen vergessen, so oder so. Also, wenn ihr es prüft, dann werdet ihr es nicht vergessen. Dann ist es eure Erfahrung. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.